Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wünschen wir Ihnen einen schönen Nachmittag. Stimmt doch, oder?
Ja.
Gut, alles klar. Tschüss.
Check, check, one, two, check, check. Yes. Hallo, liebe Damen und Herren, das ist der Soundcheck für die nächste Lesung, die nämlich jetzt beginnt, so der Soundcheck funktioniert hat. Hört ihr mich? Yes, dankeschön. Herzlich willkommen hier im Literaturcafé, liebe Damen und Herren. Wir beginnen nahtlos nach den Sachsenmorden mit einer ganz anderen Geschichte. Wir begeben uns jetzt nach Österreich und mein Name ist Stefan Kutzenberger. Und mein Roman Friedinger ist beim schönen Wiener Verlag Deutike erschienen und seit 3 Wochen am Markt. Und ja, wir schauen, wohin es die Reise geht. Friedinger heißt deshalb so, weil er eine der Hauptpersonen dieses Romans ist. Die zweite Hauptperson heißt Stefan Kutzenberger. Wir haben also beide Hauptpersonen am Cover vorne stehen schon. Und ich würde sagen, ich beginne mal am Anfang und dann schauen wir weiter, was das Ganze zu bedeuten hat. Clelia ging nackt und langbeinig auf mich zu. Ich lag ebenfalls nackt auf dem Rücken und blickte geblendet auf ihre strahlende Schönheit, während sie sich langsam auf meine Körpermitte setzte. Ihr Gesicht schob sich vor die Sonne wie der Mond bei einer Eklipse, sodass ihre Haare heiligenscheinartig zu leuchten begannen. Das Strandbad war gut besucht, doch das störte mich nicht, als sie begann, sich rhythmisch auf und ab zu bewegen. Badegäste gingen achtlos vorbei. Nur Herr und Frau Obama schienen sich für uns zu interessieren und kamen zielstrebig näher. Sie in einem armfreien roten Kleid, ihre wohlgeformten Arme stolz präsentierend, er mit seinem gewinnenden Lächeln, die Hände lässig in den Hosentaschen. Normalerweise enden meine erotischen Träume mit so einer absurden Störung. Irgendwer kommt immer ungefragt herein, ein Freund aus alten Schultagen, Familienangehörige, ein Schaffner. Diesmal schien die moralisierende Autozensur meines Unbewussten jedoch versagt zu haben. Obama nickte mir aufmunternd zu und Michelle kniete sich vor uns nieder und beobachtete genau, so wie man ein realistisches Kunstwerk in einem Museum betrachtet, wie unsere Körper perfekt ineinander passten. »Nice«, sagte sie und schaute zuerst mich und dann ihren Gatten zustimmend nickend an. Clelia und es war eindeutig Clelia und nicht ein traumhaft zusammengesetztes Amalgam aus verschiedenen Wunschvorstellungen, stöhnte leise wimmernd und sagte Ei und Go on. Ich wachte auf. Die Sonne schien mir prall ins Gesicht. Kinder liefen laut spielend um mich herum. Ich lag am Rücken auf einem Handtuch im Freibad. Meine Badehose wölbte sich wie ein Zelt nach oben, schwer zu beurteilen, ob es jemand gesehen hatte. Ich setzte mich auf und schaute herum. Zumindest schien niemand die Polizei geholt zu haben. Kurz entschlossen raffte ich mich auf und sprang ins kühle Wasser. Dann lud ich meine Familie auf ein Eis ein. Als mein Sohn und meine Tochter und meine Frau kichernd in der Sonne standen und sich die schnell schmelzende Creme von den Fingern leckten, durchströmte mich plötzlich eine Welle der Angst, dieses fragile Glück zu verlieren. War das eine Vorahnung? Seit genau 20 Jahren war ich mit meiner Frau zusammen und wir hatten das Kunststück zu Wege gebracht, uns immer wieder neu ineinander zu verlieben. Sich in eine andere zu verlieben ist für Anfänger. Der echte Künstler verliebt sich in seine eigene Angetraute. Unsere beneidenswerte Beziehung verdankte ich aber vor allem der Begabung meiner Frau, glücklich sein zu können. Obwohl ich Teil dieser Bilderbuchfamilie war, empfand ich mein Leben als gescheitert. Schuld daran war nicht Clelia, noch nicht, sondern mein pubertärer Wunsch, Schriftsteller zu sein. Ich glaube, es ist ein pubertärer, kein infantiler Wunsch, da doch jedem künstlerischen Schaffen die Verweigerung, erwachsen zu werden, innewohnt. Vor kurzem sagte ich meiner Frau, dass mir all meine wissenschaftlichen Publikationen absolut nichts bedeuteten. Es war so, als ob sie nicht existierten, da allein literarische Veröffentlichungen zählen würden. Sie entgegnete nichts und ich fühlte mich unverstanden, vergaß die Szene jedoch bald. Bis ich zu meinem Geburtstag eine Reise nach Kreta geschenkt bekam. Dem Flugticket beigelegt war ein schwarzes Notizbuch. Wenn ich schreiben wollte, dann sollte ich das tun und nichts wäre besser als ein konzentrierter Beginn an einem Ort, an dem ich nichts ablenken könnte, so meine Frau. Eine Woche darauf lag ich in der Hängematte vor dem Haus Vangelis. Von den 5 Zimmern war nur ein weiteres belegt, unglücklicherweise auch von einem Österreicher, aber bisher hatte er nicht gestört. Ein älterer Mann, der in der Früh mit seinem Fotoapparat in den Bergen verschwand und am Abend wieder zurückkehrte. In den ersten 2 Tagen wechselten wir ein paar Worte beim Frühstück. Er kam so wie ich aus Linz, war ein pensionierter Föstler, begeisterter Landschaftsfotograf und kannte die Südküste Kretas schon seit den 70er Jahren. Es freute mich, dass ich keinen Quatschkopf als Nachbarn erwischt hatte. Es war wichtig für mich, konzentriert an die Arbeit zu gehen. Den ersten Tag las ich das bereits Geschriebene. 80 Seiten des Romans waren mehr oder weniger fertig. Nach der ersten Lektüre war ich motiviert und verzweifelt zugleich. Der Teil, den ich für fertig gehalten hatte, war natürlich großteils unbrauchbar. Etwa 20 Seiten davon gefielen mir aber besser, als ich gehofft hatte. Am dritten Tag hatte ich keine Ausrede mehr. Mein Manuskript hatte ich bereits 2-mal durchstudiert und mit Anmerkungen versehen. Es war Zeit zu komponieren. Aber wie sollte ich allein auf der schattigen Terrasse sitzen schreiben, wenn ich nicht ständig unterbrochen wurde? Wenn der ganze Tag mir gehörte, ohne jede Begrenzung, ein Meer von Zeit vor mir, so unendlich wie die tiefblaue Wasseroberfläche vor meinen Augen. Wie sollte ich anfangen, wenn kein Ende drohte, wenn niemand rief, doch endlich vom Felsen aus Kopfsprünge zu üben und auch nicht fragte, ob ich ein Stück Kuchen teilen wollte, mit Kaffee oder lieber frisch gepresstem Orangensaft? Ich vermisste meine Familie. Ein Urlaub ohne sie machte keinen Sinn. Alles erinnerte mich an den herrlichen Sommer, den ich vor Jahren hier mit ihnen verbracht hatte. Wir hätten das gemeinsam erleben sollen. Was tat ich da bloß allein? Auch am vierten Morgen setzte sich der Österreicher und ich an getrennte Tische. Wir lasen, er ein Vogel- oder Pflanzenbestimmungsbuch für das Mittelmeer, ich wohl oder übel noch einmal meine eigenen Notizen, da ich kein Buch mitgenommen hatte, um mich nicht vom Arbeiten abzuhalten. Was sehr dumm war, dass fast immer die Literatur ist, die einen inspiriert und sehr selten nur das Leben. Calimera, nickte er mir zu und verabschiedete sich in voller Wandermontur, während ich mich mit meinen Zetteln und dem neuen schwarzen Notizbuch auf einen anderen Tisch an der etwas windgeschützteren Hauswand setzte und zu schreiben beginnen wollte. Am Abend war ich frustriert. So perfekt die Bedingungen hier waren, auch den vierten Tag verbrachte ich mit Korrekturen und Umstrukturierungen am Text, ohne die Geschichte voranzutreiben. Ich nahm mir ein Bier aus dem Kühlschrank, machte einen Strich auf meine Liste und setzte mich auf die bereits dunkle Terrasse, von der man die im unermesslichen Schwarz des Meeres weiß aufschäumende Gischt fahl heraufleuchten sah. »Na, Nachbar, wie geht's?« fragte mich der Österreicher und setzte sich ebenfalls mit einem Bier in der Hand zu mir. Es war mir gar nicht unangenehm, was sonst hätte ich hier im Dunkeln tun sollen. »Stimmt, Sie haben das Zimmer neben mir«, sagte ich. »Und im Hasbergersteig die Nummer 57«, ergänzte er. Meine Eltern hatten die Nummer 15. Zwischen meinem 9. und 19. Lebensjahr hatte ich dort gelebt und natürlich auch nach meiner Übersiedlung nach Wien immer wieder Zeit dort verbracht. Aber der Mann hier war mir noch nie aufgefallen. Andererseits, woher auch? Ich ging nicht in die Kirche und war auch sonst nie Teil der St. Magdalenerer Gesellschaft gewesen. Ich hätte sie auch nicht erkannt, meinte der Österreicher erklärend. Aber der Name Kutzenberger im Gästebuch sagte mir schon etwas. Sie sind wohl der Sohn vom Hofrat Kutzenberger? Der war ich. Sind die Eltern jetzt in Wien? Ja, waren sie. Vor einem Jahr waren meine Eltern nach Wien übersiedelt, weil beide Kinder und damit auch ihre Enkel dort lebten und das große Haus mit den vielen Stiegen im Alter ohnehin keine gute Idee gewesen wäre. Kennen Sie die Familie, die in unser Haus eingezogen ist? Wollte ich wissen. Ich kenne niemanden von den Neuen, kam die Antwort. Seit meine Mutter gestorben ist, sagte er, kriege ich überhaupt nichts mehr mit, was in St. Magdalena passiert. Vielleicht verkaufe auch ich das Haus demnächst. Wollen Sie auch nach Wien? Fragte ich. Er schüttelte nur den Kopf, nahm einen Schluck Bier und blickte in das schwarze Nichts, das sich jenseits der Trasse auftat. Plötzlich prostete er mir zu und sagte, ich bin der Friedinger. Nicht Herr Friedinger und auch nicht seinen Vornamen, sagte er, nur Friedinger. Kutzenberger, antwortete ich. Ja, so beginnt also dieser Roman und so lernen sich Kutzenberger und Friedinger kennen. Es ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass dieser Kutzenberger im Buch genauso heißt wie ich, aber er ist eben eine Romanfigur, die blöderweise nicht nur meinen Namen mit mir teilt, sondern auch dasselbe Geburtsdatum hat, denselben Beruf hat, dieselbe familiäre Situation hat. Und so kann ich schon verstehen, wenn unschuldige Leserinnen und Leser irgendwie auf die Vermutung kommen, dass dieser Typ irgendwas mit mir zu tun hat. Und es ist auch schwer, das abzustreiten. Aber im Endeffekt ist es natürlich ein Spiel mit der Biografie, ein Spiel mit dem Leben. Weil es eigentlich ganz schwierig ist, die Frage dann zu beantworten, was ist denn das Ich? Nur weil dieser Typ so heißt wie ich, so ausschaut wie ich, so alt ist wie ich und dieselbe Lebenssituation hat wie ich, ist es dann ein Ich? Ist es mein Ich, das ich da präsentiere? Also beim Schreiben war es ganz interessant, dass mir dieser Typ viel fremder war als der Friedinger eigentlich. Der Friedinger ist 65 Jahre alt, ein Physiker, hat also mit meinem Leben viel weniger zu tun, wurde mir aber im Laufe des Schreibens viel näher, ist mir viel mehr ans Herz gewachsen als dieser Kutzenberger, der so viele Sachen mit mir teilt. Also beim Schreiben ist das, was eigentlich Fiktion war, mir oft viel realer vorgekommen als die Pseudorealität, die ich aus Bruchstücken meiner Biografie zusammengebastelt habe. Und das war eine ganz große Entdeckung für mich und zeigt auch irgendwie, wie Literatur funktioniert, dass Literatur eben so unberechenbar ist. Das ist ja das Schöne. Deswegen sind wir alle da, deswegen gibt es diese Messe, diese Hallen, weil Literatur wirklich etwas Magisches ist, das eine Eigendynamik bekommt, die man ganz schwer bestimmen und beeinflussen kann. Weder als Leserin und Leser, noch als Autorin und Autor. Also das war vielleicht das, was das Faszinierende war, dass man sowohl als Leserin und Leser, wo man glaubt, der Text ist ja festgeschrieben, diesen Text trotzdem mit jeder Lektüre neu liest, neu interpretiert und neue Aspekte findet. Und beim Schreiben, wo man glaubt, man kann etwas beeinflussen, ist das genauso unmöglich. Also Literatur ist wirklich etwas sehr Faszinierendes. Und für mich ist es fast eine Religion, an die man glauben muss, glauben kann. So wie andere eben an Götter glauben, an ihre Religion glauben, glauben wir an die Kraft der Literatur, die ja tatsächlich ähnlich wie Religionen auch Welten erschaffen kann. Wo vorher nichts ist, ist plötzlich was. Das ist wirklich das Geheimnis des Lebens. Ne? Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir auch so viele Gläubige haben und warum so viele Leute hier sind. Und unsere Religion ist auf jeden Fall eine der friedlichsten und schönsten, die es überhaupt gibt. Und in diesem Sinn freue ich mich sehr, dass Sie alle hier ins Literaturcafé gekommen sind. Ich möchte noch ein zweites kleines Kapitel vorlesen. Dieser Kutzenberger hat eben von seiner Frau diesen Leseurlaub in Kreta geschenkt bekommen, was ja sehr großzügig ist von der Frau. Und er bemüht sich auch, da seinen Roman voranzutreiben, nur es funktioniert einfach nicht. Es fällt ihm nichts Gescheites ein. Und was natürlich nicht hilft, ist, dass eines Tages eine hübsche Französin auftaucht, ein junges Mädchen, das ihm von Anfang an gleich den Kopf verdreht. Moralisch ist es natürlich sehr bedenklich, dass er auf einem Urlaub, den ihm seine Frau geschenkt hat, plötzlich Gefallen an einem jungen Mädchen findet. Aber irgendwie kommt dieser arme Kutzenberger nicht aus und verfällt dieser jungen Dame in Windeseile. Und wie sich die beiden kennenlernen, möchte ich jetzt auch noch kurz zum Besten geben hier. Es passt auch besser zur Tageszeit wie die erste Szene, weil es sich um ein Frühstück handelt, wo man bei Kaffee und Früchten hier in Kreta auf der Terrasse sitzt. Also ja, nicht ganz vergleichbar mit unserer Situation hier, aber die Tageszeit ist zumindest ähnlich. Am nächsten Tag wehte starker Wind. Es war fast unmöglich, auf der Terrasse zu frühstücken. Der Tisch an der Hausmauer im hinteren Gartenbereich war bereits von zwei Rucksacktouristinnen besetzt. Unschlüssig blieb ich stehen. In Österreich hätte ich mich wahrscheinlich in den Wind gesetzt, um nicht mit fremden Menschen reden zu müssen. Im Urlaub war ich aber anscheinend offener. Ich sprach die Mädchen auf Englisch an und fragte, ob ich mich an ihren Tisch setzen dürfte. Der Tisch war groß genug für 6 Leute und natürlich sagten sie freundlich zu. Ich wollte nicht stören und öffnete sofort mein Notizbuch. Vangelis schlurfte um die Ecke und stellte mir ungefragt meinen griechischen Kaffee und Joghurt mit Früchten und Honig hin. Da gleichzeitig Schreiben und Frühstücken unmöglich war, hatte ich keinen Vorwand mehr, nicht mit den Mädchen zu reden. Bevor mir eine interessantere Frage als »Woher kommt ihr?« eingefallen war, sprach mich schon die hübschere der beiden an. »Are you a writer?« Sie hatte mir also die Gretchenfrage gestellt. »Nun sag, wie hast du's mit der Schriftstellerei?« »Yes«, sagte ich und kritzelte, nachdem ich den Joghurtlöffel ins Joghurt gesteckt hatte, etwas in mein Notizbuch, strich das Wort Hollywood durch und ersetzte es durch Santa Monica, um mir meine Verlegenheit nicht anmerken zu lassen. Ich glaube, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich mich selbst als Schriftsteller bezeichnet hatte. Das Mädchen lachte. »Great, I always wanted to be a writer«, sagte sie. Ich war geschlagen, legte meinen Kugelschreiber auf den Tisch und blickte die beiden an. Ihre großen Tremper-Rucksäcke lehnten an der Hauswand. Sie waren nur mit Hotpants und kurzärmligen, kaum zugeknöpften Hemden bekleidet. Meine, also das Mädchen, das mich angesprochen hatte, trug einen Kessenhut auf ihrem blonden Kopf. Voll jugendlicher Begeisterung strahlte sie mich mit ihren Augen und Zähnen und Brüsten und Fingern und Beinen an. »Are you famous?« fragte sie. »No«, sagte ich. »What's your name?« wollte sie wissen. »Stefan«, sagte ich. Doch sie meinte meinen vollen Namen, wollte sofort auf ihrem Smartphone nachschauen, ob ich nicht doch berühmt wäre. Also musste ich Kutzenberger buchstabieren, ein Name, der allein schon hätte beweisen sollen, dass Berühmtheit ausgeschlossen war. Sie sah das anders. »Wow«, sagte sie, »you wrote many books.« Ihr kleiner Bildschirm zeigte eine Liste mit ein paar von mir herausgegebenen Museumskatalogen und literaturwissenschaftlichen Publikationen. Ich klärte das Missverständnis nicht auf. Um Bescheidenheit vorzugaukeln, wechselte ich abrupt das Thema. »Where do you come from?« fragte ich. Die beiden waren Französinnen, gar nicht mehr so blutjung, wie ich vermutet hatte, 25 und 26 Jahre alt, aus Paris, Krankenschwestern auf zweiwöchigem Wanderurlaub in Südkreta. Ich erzählte von meiner Zeit als Reiseleiter, als ich etwa in ihrem Alter österreichische Reisegruppen unter anderem auch durch Mexiko und Nepal geführt hatte und dabei weniger fremde Kulturen als die Abgründe des Homo Austriacus kennenlernte. Dann davon, dass ich vor vielen Jahren, als ich noch im Gymnasium war, gemeinsam mit unserem Religionslehrer in Südfrankreich eine Wanderung von Carcassonne nach Perpignan unternommen hatte. War es Nervosität vor der geballten Jugend und Weiblichkeit hier am Frühstückstisch, die mich plötzlich zum Märchenonkel machte? Merkte ich nicht, dass ich durch diese alten, längst vergangenen Geschichten den großen Altersunterschied, der zwischen uns lag, mehr betonte als notwendig war? Dass das Erzählen von Schwenken aus dem vorigen Jahrtausend einer erotischen Selbstaufgabe gleichkam? Trotzdem verhedderte ich mich in der Vergangenheit und erzählte von meinen einzigen Frankreich-Erinnerungen. Damals, als 15-Jähriger, legte ich gleich am ersten Abend dieser Weitwanderung meinen Kopf in den Schoß eines französischen Mädchens auf der Terrasse einer Bar, in deren Inneren laut »Boys Don't Cry« von The Cure gespielt wurde. Das Mädchen roch nach Rauch. Kurz strich sie mir übers Haar, ließ dann das aber bleiben. Da ich in der 5. Klasse Latein und nicht Französisch gewählt hatte, konnte ich mich überhaupt nicht verständigen und verstand auch nicht, was mir das Mädchen sagte, in dessen Schoß ich lag und das in meiner Erinnerung ungefähr so ausgesehen hatte, wie die hübsche Krankenschwester hier am Tisch. Das erinnert an Schopenhauer, der beobachtete, dass eine Katze, die im Hof spielte, dieselbe Katze war, die dort vor 100 Jahren gespielt hatte. Keats dichtete, ähnlich denkend, dass die Nachtigall, der ein Liebender lauscht, dieselbe Nachtigall ist, die Ruth im Alten Testament gehört hatte. Ging es mir auch so? Ähnelten sich die beiden durch Jahrzehnte getrennten französischen Mädchen nicht nur, sondern waren sie tatsächlich ident? Auch wenn die eine 16 war, diese nun 26 und ein Vierteljahrhundert zwischen den beiden Ereignissen lag. Die Schülerin damals hatte kein Wort Englisch gesprochen, die Krankenschwester konnte dies erstaunlich gut. Bernhard aus der A-Klasse hatte mir damals schließlich übersetzt, dass das Mädchen aufstehen wollte. Erniedrigt erhob ich mich und ging grußlos ins Innere der Bar, aus der Robert Smith dröhnte, "Misjudged your limit, pushed you too far." Und ich dachte, wie unheimlich es war, dass The Cure in Echtzeit den Soundtrack zu meinem Leben spielte, ohne ahnen zu können, dass sie viel weiter in die Zukunft blickten und mich schon vor dem Verlust meiner Frau warnen wollten. Don't take her for granted. Die A-Klässler, immer cooler als wir B-Klässler, lachten und lästerten. Noch bevor ich aufgestanden war, hatte ich mir feierlich geschworen, niemals mehr den ersten Schritt zu machen. Wenn einer etwas von mir wollte, dann sollte gefälligst sie zu mir hinübergreifen. Und tatsächlich hielt ich mich ab diesem Moment an meinen Schwur, erzählte ich meinen beiden kichernden Frühstückspartnerinnen. Bis heute. »Schwimmst du mit mir nach dem Frühstück in die nächste Bucht?«, fragte mich Clelia, als wäre dies die logische Konsequenz davon. Sie würde jeden Morgen die Küste entlang schwimmen, während Louise Yoga machte. »Die nächste Bucht sollte sehr schön sein«, hätte ihr Vangelis gesagt. »Und sie wäre gleich hinter dem Bergrücken, nur ein paar hundert Meter entfernt.« Eine halbe Stunde später trafen wir uns am Strand. Sie trug einen roten Sportschwimmanzug, der sich eng an ihre Formen schmiegte. An den Füßen hatte sie kleine Flossen, die sie wie eine Ente watscheln ließen, was ihrer anmutigen Erscheinung gnädigerweise die Eleganz nahm und es für mich in meiner großen, blauen, ausgeleierten Badeshorts etwas erträglicher machte. Im Wasser war dieser Effekt dahin. Wie eine einem Märchen entwischte Meerjungfrau glitt sie durch das noch immer vom Wind ausgewirbelte Wasser. Ich war kein schlechter Schwimmer, auch wenn ich nie gerne geschwommen bin, da ich wegen meiner Kurzsichtigkeit im Schwimmbad nichts sah. Nun trug ich Kontaktlinsen, die ich mit einer Taucherbrille schützte. Regelmäßig pflügte ich meine Brusttempi durch das unruhige Wasser und sah Clelias Entenflossen vor mir, wie die Füßchen eines aufziehbaren Spielzeugtauchers auf und ab wackeln. Schnell waren wir am Ende der Landzunge angelangt und sahen bereits in die nächste Bucht hinein, die zu Fuß über den Berg sicherlich eine Stunde entfernt gewesen wäre. Es war allerdings kein Wunder, dass wir das kleine Kap so schnell erreicht hatten, denn nun landeinwärts spürte ich einen kräftigen Gegenwind. Wir arbeiteten wortlos hintereinander schwimmend tüchtig weiter, doch ich hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Schwimmen ist eine Geduldaufgabe, hat nichts mit dem Laufen im Wienerwald zu tun, von dem ich gewohnt war, dass einen jeder Schritt einen Schritt weiterbringt. Hier war ein Tempo nicht zwingenderweise eine Bewegung in die richtige Richtung. Strömung, Wind und Wellen hatten das Recht, meine Kraftanstrengung lächelnd zu überstimmen. Durch meine zerkratzte Taucherbrille sah ich klares, türkises Wasser, das unter mir einen Sandboden mit herausragenden Felsen, an denen kleine Fische geschäftig herumschwammen, bedeckte und sich rundherum in einer dunkelblauen Unendlichkeit verlor. Alles war so weit, ewig weit, keine Chance da, als Mensch ohne Hilfsmittel etwas auszurichten. Wie hatte ich denken können, mal schnell um das Kap zu schwimmen? Beim Laufen konnte ich stehen bleiben, falls mir einmal der Atem ausging, im Meer nicht. Alles war Wasser, ein menschenfeindliches Medium. Wir hatten hier nichts verloren. Und plötzlich stieß mein Knie gegen den Felsen unter mir. Ich stand auf, der Körper schwer im ungewohnten Medium Luft. Clelia vor mir lag flach im Wasser und schwamm noch immer mit den Flossen paddelnd dem ein paar Meter entfernten Strand entgegen. Es war ein strahlender, warmer Sonnentag. Mit zitternden Beinen stapfte ich weiter. Neben mir tauchte Clelia prustend auf. Sie hatte sich von den Wellen bis ins knöcheltiefe Wasser treiben lassen. Ich hielt ihr die Hand hin und zog sie hoch. »We made it«, sagte sie. Das Ende der Landzunge, die wir umschwommen hatten, war lächerlich nah, keine 200 Meter entfernt. Der Strand selbst war aus weißem Marmorkies. Eine Bar, von der laute Musik zu uns dröhnte, schmiegte sich an einen großen Felsen, auf dem mit blauer Farbe griechische Schriftzeichen standen. Paralia Gymniston, entzifferte ich umständlich Buchstabe für Buchstabe. Es war ein Nacktbadestrand. Ich zeigte auf die Schriftzeichen und las sie vor. Gymnos hieße nackt auf Griechisch, sagte ich. Das Gymnasium heißt deshalb so, weil nur die besten Olympioniken in eine höhere Schule gehen durften und die Athleten im alten Griechenland nackt gegeneinander antraten, versuchte ich längst verschüttetes Gymnasialwissen hervorzukramen und war mir nicht im geringsten sicher, ob ich das richtig in Erinnerung hatte. Meine Ausführungen ergaben ohnehin keinen Sinn, da die Bezeichnung für höhere Schule weder auf Englisch noch auf Französisch irgendetwas mit Gymnasium zu tun hatten. »Ich weiß«, sagte sie trotzdem und zeigte auf eine Gruppe nackter Menschen in Liegestühlen. »Das müssen Deutsche sein«, sagte ich. Clelia lachte. »Noch immer standen wir mit den Füßen im Meer.« »Komm«, sagte sie und stapfte watschelnd Richtung Bar. Dort legte sie endlich ihre Entenflossen ab, zog aber auch gleich den Badeanzug aus. Obwohl dieser ohnehin ihre Silhouette perfekt nachgezeichnet hatte, war ich von der selbstverständlichen Schönheit ihres nun nackten Körpers überwältigt. Ihre Scham war bis auf ein kleines Quadrat abrasiert. Man investiert so viel Kraft und Leidenschaft, um ein Mädchen endlich nackt zu sehen, und wenn man schließlich da ist, sieht man Hitler. Hitler, sagte ich mit pseudo-französischem Akzent, um mein unsubtiles Starren auf ihre Körpermitte irgendwie rechtzufertigen. I know, lächelte sie, to make you feel like home. Das war gut, aber was bedeutete es? Mir fiel keine adäquate Antwort ein. Stattdessen zog ich meine tropfende Badehose aus und legte sie zusammen mit der Taucherbrille, ihren Flossen und dem roten Badeanzug neben die Bar auf einen kleinen Haufen. Sie war dezenter als ich und übersah meine Nacktheit geflissentlich. Aus den Lautsprechern tönte Bob Dylans »Just Like a Woman« in der Version einer Frau. Vielen Dank. Vielen Dank und noch einen sehr schönen Tag hier.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.